Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wir widmen uns einem ganz besonderen Heiligen, der sein Leben ganz der Gottesmutter geweiht hat, dem heiligen Maximilian Kolbe. Er war nicht nur ein Doktor, sondern lebte die Weihe zur Immaculata in jeder Facette seines Lebens, sei es im Kloster, in der Mission in Japan oder sogar im Konzentrationslager. Seine Liebe zur Immaculata war so tief, dass selbst sein Besteck und seine Servietten mit einem M für Maria bestickt waren. Maximilian Kolbe wurde am 8. Januar in Stunskawola, Polen, geboren. Schon in seiner Kindheit zeigte er eine bemerkenswerte Religiosität und eine besondere Hingabe zur Jungfrau Maria, die ihn zeitlebens begleitete. 1910 trat er in den Franziskanerorden ein und wurde 1912 zum Priester geweiht. Als Pionier der modernen Medien gründete er 1922 die Zeitschrift Der Ritter der Immaculata, die sich der Verbreitung des Glaubens und der Verehrung der unbefleckten Empfängnis widmete. Sein Leben nahm eine dramatische Wendung, als er während des Zweiten Weltkriegs von den Nationalsozialisten verhaftet wurde. Im Konzentrationslager Auschwitz opferte er sein Leben, um einen anderen Gefangenen zu retten, und wurde am 14. August 1941 hingerichtet. Für sein selbstloses Handeln wurde er 1982 von Papst Johannes Paul II. Heilig gesprochen und gilt als Märtyrer der Nächstenliebe. Maximilian Kolbe zählt neben dem heiligen Franz von Sales zu den Patronen der Journalisten, was seine Bedeutung für die Medien und die Verbreitung des Glaubens unterstreicht. Wir freuen uns, dass der uns bekannte Theologe Simon Landolt zum Thema Maria als Sinnbild der Kirche im Kontext des heiligen Maximilian Kolbe referieren wird und heute im dritten und somit letzten Teil. So begrüße ich dich, lieber Simon, ganz herzlich und wir sind gespannt auf deine Gedanken. Guten Tag, lieber Simon.
Herzlichen Dank, liebe Andrea, für die schöne Einführung und die liebe Begrüßung. Und auch ich begrüße Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Gloria, herzlich zu diesem dritten Teil des Vortrags und somit auch dem letzten Teil dieser Vortragsreihe über den heiligen Pater Maximilian Kolbe, in denen wir insbesondere uns auf das Fundament seines geistlichen Lebens konzentrieren, nämlich auf Maria und die Kirche. Sie erinnern sich, dass wir in den letzten beiden Vorträgen sehr tief das Leben von Pater Maximilian mit Maria und der Kirche verknüpft haben. Wir haben Maria betrachtet, wie sie schon in den alttestamentlichen Bildern gezeigt und auch prophezeit wurde. Und aus diesen Bildern konnten wir sehr viel Charaktereigenschaften auf Maria beziehen. Also wie beispielsweise die Jungfräulichkeit haben wir erkannt, schon im Vorbild der Bundeslade, aber auch wie Maria als Repräsentantin des ganzen Volkes Israel und somit auch der ganzen Kirche gesehen werden kann. Und wie auch die Kirche als die Braut von Gott in der Person von Maria eben dargestellt wird. Wir haben auch gesehen, dass sich die Kirche nach dem Ideal von Maria ausrichten soll. Also sie ist das Vorbild für die ganze Kirche, dies vor allem durch ihren Gehorsam gegenüber Gott, aber auch in der Reinheit, in der Makellosigkeit und der Unbeflecktheit soll eben die Kirche ganz wie Maria als Braut vor dem Bräutigam erscheinen. Und somit haben wir diesbezüglich auch besonders die Heiligkeit als das Ziel von jedem Gläubigen besonders betont. Also dass Pater Maximilian als die erste Voraussetzung für jede Mission gesehen hat und auch als Bedingung eben die Kirche mitgestalten zu können. Also die Heiligen gestalten die Kirche, das ist so in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft so sein. Und so haben wir auch die Leibestheologie des heiligen Apostel Paulus näher angeschaut und sind dann bei der Mittlerschaft Mariens in diesem Leib Christi eben stehen geblieben. Also Maria vermittelt allen Gläubigen die Gnaden in diesem Leibe Christi. Und so haben wir gesehen, dass wir Gott eben umso näher kommen, je näher wir uns Maria annähern. Also weil sie ja immer ganz nahe bei Gott ist. Und deswegen, wenn wir uns ihr persönlich nähern, so kommen wir auch automatisch Gott näher. Diese Nähe von Maria bei Gott zeigt sich auch durch das Kreuz. Maria steht unter dem Kreuz ganz nahe bei ihrem Sohn, bei dem leidenden und sterbenden Heiland. Der Heiland macht auch Maria zur Mutter der Kirche vom Kreuz aus. Es ist diese mystische Geburtsstunde der Kirche vom Kreuz aus, weil ja aus der geöffneten Seite Jesu eben Wasser und Blut fließt, worin ja die Kirchenväter diese beiden Grundsakramente, eben die Taufe und die Eucharistie sehen, wie sie aus dem Herzen Jesu entstehen. Und Maria als Repräsentantin der ganzen Kirche steht eben da und empfängt bildhaft diese Gnaden auf sich, und sie steht auch da und schaut auf den, den sie eben durchbohrt hat, wie das Zacharias ausdrückt. Also diese verkörperte Kirche schaut auf den, den sie durchbohrt haben. Die Kirche ist somit sein Eigentum, das er mit seinem eigenen Blut erworben hat, wie die Apostelgeschichte das ausdrückt. Sie ist seine Braut, die er geliebt hat und für die er sich hingegeben hat, um sie zu heiligen und eben herrlich vor sich zu gestalten. Und das wurde schon sehr schön im Buch Genesis bei Adam und Eva angedeutet. Die alte Eva wurde aus der Rippe Adams erschaffen und die neue Eva, also Maria, wird eben aus dieser Seite Jesu erschaffen. Und durch Maria, eben die gehorsame neue Eva, wird die alte Eva neu geschaffen. Und darum sagt auch der heilige Irenäus von Lyon sehr schön: Eva wurde durch den Ungehorsam des Unglaubens zur Ursache des Todes, Maria aber zur Ursache des Lebens. Und diese Ursache des Lebens ist eben, dass Jesus als der neue Adam nackt am Kreuz erhöht wird, weil der alte Adam am Baum der Erkenntnis erniedrigt wurde, wodurch er eben nackt, wiederum nackt, das Paradies verlassen musste. Also der Ungehorsam, der am Holz des Baumes der Erkenntnis und des Lebens im Paradies, im Garten Eden eben begonnen hat, wird durch den Gehorsam am Holz des Kreuzes wiederhergestellt. Also durch den einen Menschen, also nämlich Adam, kam der Tod, wie der Apostel Paulus sagt, wiederum durch einen Menschen eben die Auferstehung der Toten gekommen ist. Und weiter sagt der Apostel: Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Die selige Anna Katharina Emmerich sieht in ihren Visionen, dass Adam und Eva, als sie eben das Paradies verlassen mussten, einen kleinen Zweig von diesem Baum der Erkenntnis und des Lebens eben mitnehmen durften, hinaus in die Welt. Und aus diesem Zweig wurde dann ein kleiner Teil, also viel später auch, des Kreuzes gemacht. Und daher wird dieser Baum im Garten Eden ja schon vorwegnehmend als den Baum des Lebens und der Erkenntnis genannt. Also diesem Holz des Baumes eben vom Garten eben viel später das Kreuz entstehen soll. Und aus dem Kreuz kommt ja dann eben die Erkenntnis und das Leben. Und darum hat auch der Hauptmann, der ja unter dem Kreuz stand, als Jesus gestorben ist, ja Jesus erkannt als den wahrhaften Gottessohn. Also von der Frucht des Baumes am Paradies kam der Tod, weil man davon ja nicht essen durfte. Und vom Baum des Kreuzes kommt das Leben. Oder wie es auch die heilige Katharina von Siena sehr schön sagt, dass das Kreuz ein Baum ist, eben reich an Früchten der wahren und königlichen Tugenden. Der Heiland ist selbst diese Frucht, woraus ja aus der Seite diese vielen Früchte entstehen, nämlich die Sakramente. Und die höchste und beste Frucht ist ja die heilige Eucharistie und die heilige Taufe, wie wir ja eben schon gesehen haben. Und darum sagt auch der Heiland: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und durch diese Speise, die heilige Eucharistie, werden wir eben nicht wie Adam entkleidet und für das Paradies für unwürdig empfunden, sondern wir werden mit der göttlichen Gnade bekleidet für die himmlische Hochzeit mit dem Bräutigam. Also noch einmal, nachdem wir Menschen eben durch das Holz getötet wurden, so finden wir durch das Holz eben das Leben. Und wie wir Menschen durch die Schlange mit dem Holz betrogen wurden, so wurde eben die trügerische Schlange wiederum durch das Holz besiegt. Und so kann man auch mit Recht sagen, wie es der heilige Johannes Chrysostomus gesagt hat, dass eben Christus besiegte den Teufel mit denselben Waffen, die der Teufel gegen uns eingesetzt hat, nämlich eine Jungfrau, ein Baum und der Tod. Ja, eine weitere Parallele, wo diese Rettung durch das Holz im Alten Testament eben vorgedeutet und vorgebildet wurde, ist ja durch das Holz der Arche Noah. Augustinus sagt, durch das Geheimnis der Sinnflut, in der die Gerechten durch das Holz der Arche gerettet wurden, wurde aber auch die zukünftige Kirche vorgebildet, die Christus, ihr König und Gott, durch das Geheimnis seines Kreuzes über den Fluten dieser Welt aufgerichtet hat. So der heilige Augustinus. Also Sie sehen, dass vor allem im Schiff der Arche die Kirche vorgebildet wurde, welche ja die rettet, die sich in der Arche befinden. Und darum wird auch der Apostel Paulus später sagen, verlasst das Hauptschiff nicht und flieht nicht in die Beiboote. Ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr nicht auf dem Schiff bleibt. Ambrosius deutet die Kirche auch als Schiff, das auf hoher See durch das Hauchen des Heiligen Geistes eben getrieben wird und durch das sichtbare Prinzip der Einheit, also dem Apostelfürsten Petrus, die stürmische Welt durchsteuert. Aus diesem Schiff soll durch den Nachfolger Petri, also den Papst, das Netz ausgeworfen werden, um aus der Tiefe des Meeres die Menschen mit ins Schiff zu ziehen, damit sie auf den Kurs sind, der zu Gott führt. Also durch das Holz kommt Rettung, durch das Holz des Kreuzes und durch das Holz der Arche. Und darum zieht auch die selige Anna Katharina Emmerich wiederum in ihren Visionen diese Parallele, wie eben Noach das Holz für das Schiff sammelt und wie Jesus eben das Holz des Kreuzes auf Golgotha trägt. Und beide tragen es ja für die Rettung der Menschheit. Und weiter sieht auch Augustinus und Ambrosius in der Arche Noah den menschlichen Leib Christi abgebildet, wie er am Kreuz hängt. Und das vor allem, weil sich eben der Eingang der Arche auf der Seite befindet, wie bei Jesus eben die Seite, die durchbohrte Seite. Und von beiden, also bei der Arche und bei Jesus, geht ja das Leben ein und aus. Also beide Öffnungen führen ins Innere, ganz besonders eben auch bei Jesus dann in sein Herz. Die Menschen und die Tiere, die durch die Seite ins Innere der Arche eingehen, wurden eben durch das Wasser gerettet und so werden wir auch durch das Bad der Taufe, also wir Christen, eben gerettet. Und beides zerstört ja, was hinter uns war, in beiden ist es die Sünde. Und darum mahnt auch der heilige Pater Maximilian, dass man täglich auf das Holz des Kreuzes mit dem Gekreuzigten schauen soll und eben so lernen soll, ihm gleich zu tun, weil er ja vom Kreuzesbaum eben die Kirche erkaufte. Unser Heiland hat es uns vorgelebt, im Kreuz ist alles drin, ohne das Kreuz, ohne Verspottung und ohne Leid wird es keine Auferstehung geben. Denn das Wort vom Kreuz ist es, wie es der heilige Apostel Paulus sagt, ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und daher ist auch das Kreuz der Mittler zwischen Gott und der Seele. Nur das Kreuz rettet uns, aber selbst vom Kreuz aus hat man ja Jesus mit den Worten versucht, steig doch herunter vom Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist. Und Fulton Sheen sagt das sehr schön, es ist eben menschlich herunterzusteigen vom Kreuz, es ist aber göttlich oben zu hängen. Das Dämonische ist ganz einfach gesagt das Antikreuz der Antichrist. So Fulton Sheen. Und so hat auch, wie gesagt, Pater Maximilian das Kreuz über alles geliebt. Er meint, dass man zu einem erfolgreichen Apostolat eben auch immer die eigene Passion dazugehört. Also diese Passion hat er auch durch das ganze Leben hindurch selbst erlebt. Also er hat selbst Tuberkulose schon mit 23 Jahren bekommen und auch im Kloster hat er es nicht immer einfach gehabt. Also seine Mitbrüder haben ihn mit dem Spitznamen Marmelade betitelt, weil er eben wegen seiner Krankheit so langsam unterwegs war. Und sie nannten ihn auch spöttisch einen Träumer und einen Verrückten. Er wusste aber, dass die Waffen Satans eben das sind, nämlich der Reichtum, die Auszeichnung und das Vergnügen, und dass die Waffen Jesu genau das Gegenteil sind, nämlich die Armut, die Verhöhnung und die Widerwärtigkeiten. Daher war auch sein Motto, je mehr du in diesem Leben leiden wirst, desto größer wird deine Ehre im Himmel sein. Und weiter sagt er, Trübsale sind eine Schule, die ja die Verdienste im Himmel vermehren. Sie drücken uns zwar nieder, doch zugleich erheben sie uns im Geiste auf. Und genau das Gleiche gilt für die Verfolgung der Kirche. Die Verfolgung hebt die Kirche im Geiste auf. Und unter diesen Verfolgungen über die Kirche hatte Pater Maximilian am meisten zu leiden. Tertullian sagt einmal über die größte Christenverfolgung seiner Zeit, peinigt, foltert, verdammt, schlagt und richtet uns, je mehr ihr uns abmäht, desto zahlreicher werden wir. Das Blut der Christen ist der Same neuer Christen. Und das Gleiche sagt auch schon Papst Leo der Große, dass eben durch die Verfolgung der Kirche eben die Kirche nicht vermindert, sondern immer vermehrt wird. Und auch Robert Bellarmine sagt es sehr treffend weiter, dass wenn einer das Martyrium erleidet, werden sich 10 bekehren, wenn 10 getötet werden, bekehren sich Hunderte und wenn Hunderte getötet werden, bekehren sich Tausende. Die Arche wird immer in die Höhe gehoben werden, sagt er. Und das sehen wir ganz besonders an einem Beispiel, nämlich in Guadeloupe, wo die Mutter Gottes erschienen ist. Damals haben sich ja in Europa im 16. Jahrhundert 5 Millionen Menschen durch die Reformation von der Kirche abgewandt. Und fast zur selben Zeit, also ein paar Jahre später, im Jahr 1531, hat ja Maria in Lateinamerika, also im ganz anderen Teil der Welt, den Pegel wieder ausgeglichen, indem sie eben 9 Millionen neue Katholiken durch ihre Erscheinung gemacht hat. Und für viele ist das ja eine ganz klare Antwort der Gottesmutter. Pater Maximilian sieht eine Notwendigkeit, dass die Kirche verfolgt wird, denn sonst wäre nur Stillstand. Also er meint, dass Gott Verfolgungen zulässt, damit wir nicht in die Bequemlichkeit fallen. Ja, Pater Maximilian sah, dass eben in der Verfolgung die Seelen geläutert werden, wie Feuer das Gold läutert. Also Verfolgung reinigt die Kirche, wie eben ein Gewitter die Luft reinigt, und so scheidet sie eben die Spreu vom Weizen. Was Pater Maximilian aber besonders schockiert hat, ist eben mit ansehen zu müssen, wie sozusagen die Freimaurer, er nannte sie die Mafia des Mordens, immer mehr die Oberhand gewonnen hat in der Welt, aber auch in der Kirche. So hat er auch mitbekommen, wie die Freimaurer im Jahr 1917 zu ihrem 200. Jahrestag sich auf dem Petersplatz versammelt hatten, also im Vatikan, und da mit schwarzen Fahnen rumgeschwungen haben und dabei den Tod des Christentums beschworen haben und somit auch die Vernichtung des Papsttums. Pater Maximilian hat darauf sofort versucht, die Methoden der Freimaurer gegen die Kirche zu studieren, und er kam auf einen sehr interessanten Entschluss. Er sagt, dass sie die Seelen in einer Flut von Literatur und Kunst ertränken, die darauf abzielt, das moralische Empfinden zu schwächen. Die Invasion des moralischen Schmutzes fließt überall hin, getragen von einem breiten Fluss. Da die Menschen in sich nicht die Kraft spüren, das Joch abzuwerfen, das sie gefangen hält, fliehen solche Menschen aus der Kirche oder erheben sich sogar gegen sie. So der heilige Pater Maximilian über den Plan der Freimaurer. Pater Maximilian wusste, dass viele und auch große Angriffe eben schon auf die Kirche, also auf die Vergangenheit in der Kirche gekommen sind und dass auch in Zukunft noch viele kommen werden. Das kann man aus den Worten vom Heiland selbst über die Kirche entnehmen, wenn er sagt, die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und aus diesem Satz des Heilandes wird eben ersichtlich, dass es Angriffe geben wird, aber auch, dass die Kirche siegen wird. Und wir können uns sozusagen auf diese Aussagen Jesus stützen, indem wir uns im vollen Vertrauen eben an diese Kirche klammern können, weil sie göttlichen Ursprungs ist und auch im Göttlichen ihre Vollendung findet. Ja, schon Augustinus spricht von einer gemischten Kirche, einer Ecclesia Mixta, die aus Heiligen und Sündern besteht. Das wurde vom Heiland so deutlich auch vorhergesagt, wenn er eben vom Unkraut unter dem Weizen oder vom Netz spricht, das schlechte und gute Fische enthält. Also das zeigt, dass Gute und Böse in der Kirche nebeneinander liegen, bis zum Gericht am Ende der Welt. Und erst dann wird die Kirche ohne Fehler und Runzel sein. Augustinus plädiert hier auf die Geduld. Er sagt, dass wir trotz des Unkrautes, das sich in unserer Kirche zeigt, wir in unserem Glauben und in unserer Liebe doch nicht behindert werden und nicht wegen des Unkrautes, das wir in der Kirche wahrnehmen, unsererseits selbst die Kirche verlassen. So der heilige Augustinus. Augustinus stellt sich auch die Frage, was mit Menschen passiert, die die Kirche verlassen. Er sagt, diejenigen, die die katholische Kirche verlassen und das schuldhaft, gehen ihres Heiles verlustig. Aber er macht hier eine Einschränkung, nämlich wer gegen besseres Wissen die Einheit der katholischen Kirche verlässt, der setzt allein sein Heil aufs Spiel. Wer aber um die Heilsnotwendigkeit weiß und sie dennoch verlässt, kann kein Heil bekommen. Das heißt aber auch nicht, dass man automatisch das Heil erlangt, wenn man in der Kirche ist. Man hat nie eine Heilssicherheit. Man muss auch den Glauben annehmen und mit Hilfe der Gnade danach zu leben versuchen und auch den Glauben bis ans Ende zu bewahren. Also hier ist vor allem die Beharrlichkeit gefragt. Und so stand Pater Maximilian ein, für die Wahrheit zu kämpfen. Er sagt, je mehr man sich für die Wahrheit einsetzt, desto größer wird die Verfolgung sein. Und davon war Pater Maximilian fest überzeugt. Und er sagt auch, dass man nicht herumstehen darf, wenn man eben sieht, wie die heilige Kirche angegriffen wird. Das hat ja Pater Maximilian auch nicht getan. Er hat ja einen Feldzug für die Wahrheit geführt. Er hat ja einen geistlich-militärischen Feldzug für Gott geführt, indem er eben die Militia Immaculate, also den Kreuzzug der Unbefleckten, gründete, wie wir ja schon im ersten Teil behandelt haben. Der heilige Maximilian verweist hier auf das Gericht Gottes, an das man sehr oft denken soll im Leben, denn er sagt, dass wir nicht nur Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir getan haben, sondern Gott wird uns auch vor Augen stellen, was wir alles hätten tun können und eben nicht getan haben. Und da sagt der heilige Pater Maximilian, dass wir an vorderster Front stehen sollen und alles mit eigener Brust abwehren sollen, was gegen die Wahrheit und somit unseren katholischen Glauben spricht. Dieser Sieg ist schon vorhergesagt, die Kirche wird siegen, das wissen wir, es ist ein Kampf, von dem wir wissen, dass man siegen wird. Und über diesen Sieg sagt Pater Maximilian auch sehr schön im Jahr 1927, er sagt da, wenn es keine Anfechtung und Versuchung gäbe, dann gäbe es auch keinen Kampf und ohne Kampf wiederum ist der Sieg unmöglich. Ohne Sieg bekommt man keinen Siegeskranz und keine Belohnung. Seid also schon jetzt für alles bereit, Andererseits wieder brauchen wir nichts zu befürchten, denn wir können und werden siegen. So der Heilige. Der Heilige Don Bosco sieht diesen Sieg in seinen Visionen, wie das Kirchenschiff vom Papst auch gesteuert und von den Wellen eben auch hin und her geschaukelt wird und wie es auch von feindlichen Schiffen beschossen wird. Doch es fand am Schluss eben in den Hafen der Ruhe brachte, traf es ein, dieses Schiff, und diese zwei Säulen, eben durch die man in den Hafen hineinfährt und somit auch zur Ruhe kommt, ist für den heiligen Don Bosco die heilige Eucharistie und Maria. Und ganz ähnlich sagt es auch sehr schön wiederum die selige Anna Katharina Emmerich in ihren Visionen über den Sieg und auch das Ende der großen Kirchenkrise. Sie sieht ja die Mutter Gottes in einem goldenen Mantel und mit einer Sternenkrone auf dem Haupt, wie sie die Hände über die Kirche, also über den Petersdom, ausbreitet. Und von ihr geht das Licht aus und dringt eben überall in die dunklen Stellen der Kirche ein, und so wird alles hell und blühend gemacht. Und das führt dazu, dass gegenseitige Versöhnung und Demütigung in der Kirche eben aufkommen wird. Also sie sieht die Bischöfe aufeinander zugehen und wie sie wieder ihre Bücher auswechseln. Und die Sekten, sagt sie weiter, werden die Kirche durch den wunderbaren Sieg erkennen und durch die Lichter der Offenbarung, die sie selbst auf sie hatten strahlen, gesehen. Und weiter sagt sie, ich sah nun in der Kirche, die nach dem überstandenen Kampf, ganz wie die Sonne strahlte, ein großes Fest. Ich sah viele Prozessionen hineinziehen. Ich sah einen neuen, sehr ernsten und strengen Papst. Ich sah vor dem Beginn des Festes viele Bischöfe und Hirten von ihm verstoßen werden, weil sie schlecht waren. Ich sah dieses Fest in der Kirche besonders von den heiligen Aposteln mitfeiern. Und weiter sagt sie, ich sah zahllose Scharen von Heiligen, wie sie Gott lobend sich auf die Kirche niederwirkend bewegten. Und weiter sagt sie, ich sah unter der Gottesstadt die Peterskirche und ich frohlockte, dass sie trotz aller Nachlässigkeit der Menschen doch immer das wahre Licht von oben in sich empfängt. Zuletzt sah ich über dem leuchtenden Felsen eine große, herrliche Kirche, die eine heilige, katholische und apostolische Kirche, welche das Heil aller Welt lebendig in sich trägt. So die selige Anna Katharina Emmerich in ihren Visionen über das Ende dieser Kirchenkrise. Dieses Bild, das die selige hier schildert, erinnert stark an die apokalyptische Frau in der geheimen Offenbarung des Johannes. Und dieses Bild in dieser Offenbarung werden wir nach einer kurzen Pause genauer anschauen und wir werden sehen, was auch dieses Bild mit der Aufnahme Mariens in den Himmel zu tun hat. Und ganz besonders werden wir in Zusammenhang mit der Aufnahme Mariens das Martyrium von Pater Maximilian Kolbe anschauen, also wie eng diese beiden Geschehen miteinander in Verbindung stehen.
Oh,
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Gloria, ich heiße Sie herzlich willkommen zurück von der Pause zum Vortrag über den heiligen Pater Maximilian Kolbe, worunter wir ja den Schwerpunkt vor allem auf seine beiden Grundlagen seines geistlichen Lebens legten, nämlich Maria und die Kirche. Vor der Pause haben wir ja betrachtet, wie die Kirche aus der geöffneten Seite Jesu am Kreuz entstanden ist und wie Maria als Repräsentantin der ganzen Kirche unter dem Kreuz steht und bildhaft diese Gnaden auf sie herabfallen. Und dazu haben wir die Parallelen von Adam und Eva herangezogen und wie sie eben in Erfüllung gehen in Jesus und Maria. Auch das Kreuz haben wir auf die Kirche angewendet, wie sie eben durch Verfolgung und Leid zur himmlischen Hochzeit mit dem Bräutigam entgegeneilt. Und das haben wir vor allem im Bild mit der Frau in der geheimen Offenbarung des Johannes angekündigt und da sind wir ja auch stehen geblieben. Im 12. Kapitel dieser geheimen Offenbarung, dem letzten Buch der Heiligen Schrift, da erscheint ja die große Frau am Himmel, die Sonne ist ihr Gewand und 12 Sterne trägt sie als Krone auf dem Haupt und der Mond ist unter ihren Füßen. Und diese Erscheinung, die der Apostel Johannes in seiner Offenbarung schildert, ist ja die Krönung dessen, wie man Maria als Sinnbild der Kirche verstehen kann. Also es ist das komplette und vollendete Bild, das wir im zweiten Teil des Vortrags gesehen haben mit dem Leib Christi. Und auch schon die Kirchenväter sehen in dieser Beziehung Sonne und Mond, was in diesem Bild der Frau zum Ausdruck kommt, also sie ist mit der Sonne bekleidet und der Mond ist unter ihren Füßen. Und darin sehen eben die Kirchenväter ein Bild für Christus und seine Kirche, die in dem einen Bild Marias zur Schau gestellt wird. Also mit der Sonne bekleidet bedeutet, dass eben die Kirche mit Gott bekleidet ist. Der Psalmist drückt es schon aus, du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid. Und das bringt auch klar einen Zustand zu Trage, wie der Erzengel Gabriel Maria eben begrüßt hat mit du Begnadete. Während in der Sonne der Heiland dargestellt wird, sehen die Kirchenväter in dem Bild Mond eben die Kirche. Wie der Mond sein ganzes Licht von der Sonne empfängt, so empfängt es auch die Kirche von Christus. Also die Kirche leuchtet das ganze Licht, das sie von Christus empfängt, in die Welt hinein. Ambrosius führt das noch ein wenig weiter, indem der Mond eben ab und zu nimmt, zieht er die Parallele auf die besonderen Zeiten der Verfolgung der Kirche, die ab und zu nimmt, also je nach Jahrhundert in der Kirchengeschichte sieht man das, einmal ist die Verfolgung größer, einmal weniger groß und je größer eben die Verfolgung, umso größer wird auch der Vollglanz des Mondes werden. Interessant ist hierzu auch die Vision der heiligen Juliane von Lüttich. Ihr wurde ja in einer Vision eine Lücke im Vollmond gezeigt, dass sie ja so gedeutet hat, dass noch ein ganz wichtiges Fest im Kalender der Kirche fehle. Und so ist ja dann das Fronleichnamsfest entstanden, das ja Papst Urban IV. Im Jahr 1264 in den Kalender der Kirche einführte. In der Frau mit der Sonne bekleidet, das wir ja eben in der Offenbarung des Johannes lesen, kommt vor allem aber die Aufnahme Mariens in den Himmel zum Ausdruck. Das ist ja das große Fest, das am 15. August gefeiert wird. Und im ersten Teil dieses Vortrags haben wir ja die Bundeslade als Sinnbild für Maria ausführlich betrachtet. Also sie erinnert sich, wir haben ja da schon vorweggenommen, dass die Bundeslade bei geöffnetem Himmel erscheint. Das ist ja Ende des 11. Kapitels in der Offenbarung des Johannes, also kurz bevor die Frau mit der Sonne bekleidet am Himmel erscheint, das dann am Anfang des 12. Kapitels ausgedrückt wird. Die Väter sehen darin den Beweis für die Aufnahme Mariens. Und das besonders, wenn man das Material der Bundeslade anschaut. Also die Bundeslade war ja aus Akazienholz gefertigt. Das lesen wir im Buch Exodus. Und dieses Holz ist bis heute so gefertigt, dass das Holz nie von Würmern durchbohrt oder zerfressen werden kann. Und auch wenn das Holz mit Wasser in Berührung kommt, verfault das Holz nicht. Also es ist äußerst witterungsbeständig und gegenüber Schädlingen und Pilzen äußerst resistent. Und das ist eben wiederum auf Maria bezogen, all dieses Wissen, was wir über dieses Holz haben, ein wunderbares Bild, dass sie eben nicht die Verwesung geschaut hat, sondern dass sie direkt von ihrem Sohn in den Himmel aufgenommen wurde. Ja, Maria ist wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat und somit auch zur himmlischen Hochzeit geeilt ist, dem Bräutigam entgegen. Und so wie Maria einst das Ja-Wort als Vertretung für die ganze Menschheit gesprochen hat und wie sie auch als Repräsentantin der ganzen Kirche unter dem Kreuz gestanden ist und wie sie dann eben in den Himmel aufgenommen wird, so feiert sie und vertretet eben die himmlische Hochzeit für die ganze Kirche. Also durch die Aufnahme Mariens in den Himmel wird vorgedeutet, wie die Heimholung der ganzen Kirche sein wird, also von uns Gläubigen. Und wie die Jungfrau Maria von ihrem Sohn, dem Heiland, eben dem König des Himmels, zur Königin gekrönt wurde, so wird auch die erlöste Kirche die Krone der Schönheit empfangen. Also der Allmächtige und Höchste nimmt sich seine Braut, die ihm einst zu Füßen war, und wird sie neben sich stellen und aus ihr eine Königin machen. Diese Krone der Schönheit hat der heilige Pater Maximilian Kolbe mit Sicherheit empfangen. Als treuer Diener der Kirche, die ja Paulus als Säule und Fundament der Wahrheit genannte oder beschrieben hat, blieb er bis ans Ende treu, ob gelegen oder ungelegen. Mit unerschütterlichem Mut verteidigte er die Wahrheit, sogar angesichts des Schreckens des Nationalsozialismus, wo er gegen die Nazis in einer Zeitschrift geschrieben hat: Niemand auf der Welt kann die Wahrheit ändern. Was wir tun können und tun sollten, ist, die Wahrheit zu suchen und ihr zu dienen, wenn wir sie gefunden haben. Dieser Artikel in seiner Zeitung wurde wahrscheinlich für Pater Maximilian zum Verhängnis, worunter er auch verhaftet wurde und ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert worden ist. Am 17. Februar 1941 fuhr eine schwarze Limousine in Nepokalano ein, also in der Stadt der Unbefleckten. Sie erinnern sich, das haben wir im ersten Teil des Vortrags behandelt. Und man fragte da nach ihm und darauf wurde er verhaftet. Und zum Abschied sagte er noch zu seinen Mitbrüdern: Meine Freunde, ihr müsst euch mit mir freuen, dies ist für die Seelen, für die Immaculate. Ja, mit diesem Tag ist die dritte Etappe seiner Mission eingetroffen, nämlich die Passion. Die Passion ist für ihn die Krönung der Mission, aber selbst in der Passion versucht er, die Mission noch weiterzuführen. Und das entnehmen wir aus einem Brief, den er aus der Gefangenschaft geschrieben hat im Jahr 1941. Da schreibt er: Lassen wir uns von der Unbefleckten immer bereitwilliger führen, wohin sie will und wie es ihr gefallen mag, damit wir aus Liebe alle Seelen retten können. Ja, nach der Verhaftung wurde er auch brutal verprügelt und er musste unter schwersten Bedingungen im KZ arbeiten. Und Sie wissen ja, dass Pater Maximilian schon sehr angeschlagen war durch seine Krankheit und deswegen ist er auch dann mit der Zeit zusammengebrochen. Und dazu, weil er zusammengebrochen ist, bekam er noch 50 Stockschläge dazu wegen Faulheit und so musste er dann auch ins Spital im KZ eingeliefert werden. Aber selbst dort sagt er, dass wir diese armen Menschen, also diese Nazis, lieben müssen und wir dürfen sie nicht hassen. Also Hass hat keine konstruktive Wirkung, nur die Liebe allein. Das war die Einstellung von Pater Maximilian. diesem Willen der Unbefleckten, eben viele Seelen zu retten, erfüllt dann Pater Maximilian im August 1941, was als die Krönung seines Lebens gilt. Im Konzentrationslager gab es einen Häftlingsausbruch und somit wurden alle Häftlinge zusammengetrollt und alle mussten sich in eine Reihe aufstellen und so den ganzen Tag stehen bleiben, in der Hoffnung eben, man findet diesen einen verlorenen Häftling. Dieser eine vermisste Häftling wurde aber nicht mehr gefunden und deshalb haben sich eben die Nazis dafür entschieden, dass für diesen einen geflohenen Häftling 10 Häftlinge sterben müssen. Also das war so eine allgemeine Nazi-Regel. Es wurden dann 10 Häftlingen gesucht. Es sollten natürlich die Schwächsten sein, die man auch nicht mehr für die Arbeit gebrauchen kann. Und so untersuchte man eben die Häftlinge, wie man auf dem Markt die Pferde untersucht, indem sie ihren Mund aufmachen mussten und man hat die Gebisse untersucht und so weiter und so fort. Und man hat dann 10 Häftlinge ausgewählt und gefunden somit, die für den einen Häftling, der geflohen ist, eben sterben sollten. Unter diesen 10 Häftlingen war auch ein Familienvater, der es unter Tränen wagte, sich aus der Reihe zu heben und zu sagen, dass er eben Frau und Kinder zu Hause habe. Und er hat die Frage gestellt, wer sich jetzt um diese Kinder und seine Frau kümmern soll. Und darauf ist auch Pater Maximilian herausgetreten und ist auf den Kommandant zugelaufen und sagte zum Kommandanten, dass er selbst für diesen Familienvater in den Todesblock gehen möchte. Und das begründete er, dass er ein katholischer Priester sei, dass er somit auch nicht verheiratet ist und dazu noch ein Pole ist. Der Kommandant ging darauf ein, er willigte ein und Pater Maximilian wurde sofort mit den anderen 9 in den Todesblock geführt. Sie mussten dabei die Schuhe ausziehen und sie gingen da eben in diesen Todesblock barfuß hinein. Der Todesblock war selbst die Hölle von Auschwitz, das Zentrum des Bösen. Also von dort heraus hörte man das Schreien der Menschen, die gefoltert werden. Es gab da keine Nahrung mehr, kein Wasser mehr und da gingen sie eben hinein. Ja, der Heiland selbst sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Im Martyrium zeigt sich die Vollendung der Liebe, also Pater Maximilian opfert sein Leben, wie auch Christus sein Leben opferte, damit ein anderer weiterleben kann. Und niemand hat ihn dazu gezwungen, also er setzt allein ein Zeichen der Liebe in dieser dunklen Welt. Er wollte dafür auch keine Bewunderung von Menschen erhalten. Heilige wollen das nicht, sie wollen allein sich auf der Nachfolge Christi befinden und von Christus allein bewundert werden. Und in diesem Licht hat sich Maximilian gesehen. Nun geschah aber etwas ganz Eigenartiges im Todesblock, das die Häftlinge und auch die Nazis in großes Staunen brachte. Das Schreien und Stöhnen, das normalerweise aus dem Todesblock kommen sollte, wurde nun in Gebet und christliche Lieder umgewandelt. Also dieser Ort der Hölle wurde zu einem kleinen Kloster umgewandelt. Und wenn beispielsweise Häftlinge die Türe aufmachten, um wieder einen Toten herauszunehmen, dann hat man Pater Maximilian entweder kniend oder stehend in einer Ecke gesehen, indem er allein oder auch mit anderen zusammen betete oder einfach gesungen hat. Pater Maximilian war seinen Kameraden stets eine Hilfe. Er hat alle seinen Kameraden in den Tod begleitet, denn Pater Maximilian war der Letzte, der lebendig übrig blieb. Am 13. August fand man dann Pater Maximilian immer noch lebend vor und da befahl der Kommandant, dass man Pater Maximilian mit einer Todesspritze, also mit einer Penolinjektion, am nächsten Tag, also den 14. August, umbringen soll. Pater Maximilian hat den Nazis fröhlich ins Gesicht geschaut und die Nazis konnten diese Liebe nicht ertragen. Er hat auf Hass eben nicht mit Hass geantwortet, sondern mit der Liebe, wie er sie von Christus gelernt hat. Sein Krieg war, alle Menschen zu lieben, und ihm war bewusst, dass die Liebe nie besiegt werden kann und Hass eben schon. Und Verneinung der Liebe war für Pater Maximilian selbst der Krieg. Und so führte man Pater Maximilian zur Todesbank, er streckte den Arm entgegen und bekam die Todesspritze. Und dabei betete er immer wieder das Ave Maria, bis er dann gestorben ist. Ein Hilfshäftling musste schließlich auch die Leiche von Pater Maximilian aus dem Todesblock holen, und dieser Moment blieb für immer unauslöschlich in seiner Erinnerung. Also vor ihm lag dieser leblose Körper von Pater Maximilian, und das Gesicht von Pater Maximilian strahlte einen ganz verklärten Blick aus, also einen Blick, der in die Weite zielte, weit über das Irdische hinaus. Für Pater Maximilian war der Tod nicht das Ende, er sah im Gegenteil der Tod als einen Anfang, als den Beginn des Schauens. Also sein Blick richtete sich nicht auf das Grab, sondern weit darüber hinaus in die Ewigkeit. Es war der 14. August, als Pater Maximilian starb. Das ist ja die Vigil von Maria Himmelfahrt, also der Vortag, wo Maria in den Himmel aufgenommen wurde. Und dieser Tag war für Pater Maximilian ein sehr großer Tag, ein sehr wichtiger Tag und hatte eine sehr, sehr große Bedeutung. Und die Mutter Gottes wollte ihn sicherlich zu ihrem Ehrentage bei sich im Himmel haben. Ich glaube, es ging in Erfüllung, was Pater Maximilian einmal geschrieben hatte, und mit diesem Zitat möchte ich auch abschließen. Er hat geschrieben: Und denkt auch aufrichtig jetzt schon daran, wie schön es sein wird, wenn wir auf dem Totenbett ehrlich werden sagen können: Unbefleckte, ich durfte dir das ganze Leben weihen, für dich habe ich gearbeitet und gelitten, für dich sterbe ich bin dein. Welcher Frieden, welches Glück in der Hoffnung, Maria bald sehen zu dürfen, wird dann unser Herz erfüllen. Und welch eine Begegnung dann im Himmel. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Gloria, wir sind nun am Ende dieser Vortragreihe über den heiligen Pater Maximilian Kolbe, worunter wir ja vor allem seine Grundfeste seines geistlichen Lebens, seine beiden Säulen betrachtet haben, nämlich Maria und die Kirche. Ich hoffe, dass aus dieser Sicht von Pater Maximilian Kolbe und auch den Kirchenvätern diese Sicht auf Maria und die Kirche in ihnen eine neue Liebe entflammt hat und dass sie wie Pater Maximilian diesen zwei, also Maria und der Kirche, bis an ihr Lebensende treu bleiben dürfen. Und dafür möchte ich mit Ihnen abschließend ein Gebet zu der Unbefleckten beten, damit sie uns die nötigen Gnaden schenke und damit wir auch heilig werden, und das besonders auch in unserer Todesstunde, damit wir da die nötige Gnade bekommen, damit wir wie Pater Maximilian Maria in ihrer ganzen Schönheit sehen dürfen und auch an der himmlischen Hochzeit mit unserem Heiland teilnehmen dürfen. O meine unbefleckte Königin Maria, im ersten Augenblicke deines Lebens ganz rein und ganz schön in den Augen Gottes, ich wünsche, dass die ganze Welt dich kennen und preisen möchte als jenes lichtvolle Morgenrot, das immer mit der göttlichen Herrlichkeit geziert war, als jene auserwählte Arche, die vom allgemeinen Schiffbruche bewahrt blieb, als jene weiße Lilie, die zwischen den Dornen der Kinder Adams hervorspross. Während wir alle in Sünde empfangen und in der Feindschaft Gottes geboren wurden, warst du allein rein und heilig, als Gegenstand der innigsten Liebe deines Schöpfers hervorgegangen. Ich freue mich mit dir und lob singe der allerheiligsten Dreifaltigkeit für den Gnadenvorzug deiner unbefleckten Empfängnis. Du spendest in unseren Tagen denen, die dich in diesem Vorzug anrufen, so große Gnaden. Ich bitte dich durch deine unbefleckte Empfängnis, mach mich rein von der Sünde und komme mir in meinen Anliegen zu Hilfe. Unbefleckt empfangene Jungfrau, heiligste Gottesgebärerin, Königin des Himmels und der Erde, wende deine barmherzigen Augen uns zu und steh uns bei im Kampf mit den Mächten der Finsternis, damit wir als deine Kinder die Sünde stets meiden, deine Tugenden nachahmen und zu dir gelangen in dein himmlisches Reich. Amen.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus und Maria.
In alle Ewigkeit. Amen.
Heiliger Pater Maximilian Kolbe, bitte für uns. Ein herzliches Vergelt's Gott.
Lieber Simon, wir danken dir ganz herzlich für deine tiefen, inspirierenden und gehaltvollen Gedanken zum Thema Marias Sinnbild der Kirche und die damit verbundenen spirituellen Botschaften des heiligen Maximilian Kolbe. Du hast uns mit all den drei Beiträgen ganz neue Aspekte des Lebens des heiligen Maximilian Kolbe erschlossen. Ein großes Vergelt's Gott für diese drei Sendungen und wir wünschen dir, lieber Simon, weiterhin den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Alles Gute und wir freuen uns schon auf einen weiteren Beitrag mit dir, lieber Simon. Liebe Hörerfamilie, heute hat der Theologe Simon Landolt zum Thema Maria als Sinnbild der Kirche und den heiligen Maximilian Kolbe im Rahmen der dreiteiligen Sendereihe im letzten Beitrag gesprochen. Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass die drei Beiträge unter Podcast nochmals anhörbar sind. Und nutzen Sie das Angebot, den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen. Mit dem weiteren Programm wünschen wir Ihnen viel Segen und Freude. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.